Lesen einmal aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12. Und wir lesen wieder abschnittweise und dann werde ich das jeweils auslegen. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander taten, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen: Zuerst hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher Heuchelei ist. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht kund werden wird. Deswegen, so viel ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, wird im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Viele Menschen haben die Idee, dass, wenn wir irgendein Anliegen haben, Gott darauf reagieren muss. Ich habe das selber lange so gedacht. Ich war verwirrt und frustriert, dass das so nicht funktioniert. Und als ich angefangen habe zu fragen, warum das so ist, ist mir aufgefallen, dass die Evangelien darauf die Antwort geben. Und es ist wichtig, dass wir das für uns verstanden haben. Jesus Christus, der uns ja das Wesen Gottes nahe bringt, entzieht sich den Ansprüchen der Menschen. Er bedient nicht die Erwartungen. Wo kann man das hieran merken? Bitte nicht so bequem sein und denken, dass alles hier gesagt wird, sondern selber forschen. Dinge, die wir gemeinsam entdecken, sind viel interessanter, als wenn das nur von jemand anders vorserviert wird.
Möchtest du jetzt eine Bibelstelle zum Bibelstellen? Oder?
In dem, was ich jetzt eben gelesen habe. In diesem kurzen Text kann man das schon mehr. Erste Mal. Wir werden das hier in dem Text noch ein paar Mal mehr. Meine Frage. Woran kann man diesen kurzen Abschnitt merken, dass Jesus Christus seine eigenen Pläne hat und nicht die Erwartungen von Menschen einfach bedient? Ich gebe einen Tipp. Das Wort Gottes einfach unvoreingenommen lesen und die Informationen sagen. Keiner findet das raus, aber keiner traut sich, das zu sagen. Fehler sind dazu da, dass man so machen darf.
Vielleicht, dass die Menschen denken, dass sie was verbrechen können.
Da sind wir schon viel zu weit. Immer die einfachen Dinge sind noch nicht in der Lehre zu finden, sondern in den Umständen. Ja?
Ja, er spricht zuerst. Er spricht zuerst.
Wir können von dort verstehen, was. Weil wir müssen unser Vertrauen an Gott haben. Sowieso Gott macht ihre Plan.
Okay, das ist der nächste Schritt. Aber so. Hier kann man das.
Ich weiß ja. Genau, das stimmt. Aber weil das fängt ja damit an, dass sich ganz viele Leute versammelt haben, um ihn zu hören. Und Jesus redet aber nicht zuallererst zu den ganzen Leuten, sondern zu den
Genau, Menschen. Das ist der Punkt. Tausende Leute kommen zusammen. Haben die Erwartung, dass Jesus mit ihnen was, dass Jesus zu ihnen redet. So viele, dass sie sich gegenseitig auf die Füße stellen. Und Jesus lässt die ganz gemütlich stehen und redet zu seinen Jüngern. Und ich sage das mal für uns als Nachfolger. Es gibt keine Verpflichtung dieser Welt, dass wir immer die Erwartungen der Menschen erfüllen müssen. Aber es gibt den Auftrag Gottes und es gibt die Worte Gottes. Und die sind nicht für alle da. Tausende kommen in der Erwartung, dass er zu ihnen redet. Warum? Weil es natürlich damals noch kein Internet, kein Fernsehen, keine Nachrichten gab. Sie wollen Unterhaltung. Wir können das an vielen anderen Stellen lesen. Wenn Jesus geredet hat, gab es fast immer jemanden, der ihn provoziert hat. Auch immer in der Hoffnung, dass man irgendein neues Spektakel hat. Das ist nicht eine Behauptung, das ist eine Tatsache. Die kann man hier überall lesen. Krasses Beispiel. Die Tochter von dem Synagogenvorsteher Jairus stirbt. 12-jähriges Mädchen. Er hat vorneweg schon zu Jesus geschickt, in der Hoffnung, dass er rechtzeitig kommt, dass das Mädchen gerettet wird. Jesus ist mit anderen Dingen beschäftigt. Und als er dann auf dem Weg war, dann sagt sie, brauchst du keine Mühe mehr geben, ist schon zu spät. Das
nicht.
Er kommt. Das heißt draußen, dass die Klagefrau und alle schon da war. Großes Jammern, großes Heulen. Und er sagt, mach nicht so einen Krach, du schlägst. Dann lesen wir den nächsten Satz. Und sie lacht ihn aus. Das hat sich leider bis heute nicht geändert. Menschen, die festen Überzeugung sind, die wissen Dinge besser als Gott. Und deshalb, er bedient nicht unsere Erwartungen. Die Tausende sind da und er redet zu seinen wenigen Dutzend, die wirklich mit ihm gegangen sind. Wir haben das eben von Reinhard gehört. Wir erfahren das immer wieder von Leuten, die Jesus nachfolgen, dass Gott zu ihnen redet. Das ist ein entscheidender Punkt. Lieber 40 Jahre gequält und krank und Gott redet mit jemand, als ein lockeres Leben und man kriegt die Stimme Gottes nicht zu. Wir haben uns hier auf dem Herweg unterhalten. Gitlind ist ja sehr jung verwitwet und ihre Kinder waren noch klein und sind dann als Halbwaisen aufgewachsen. Viele sind dann so und bedauern solche traurigen Kinder. Die Ärmsten sind ohne Mann oder ohne Vater aufgewachsen. Und natürlich, das ist kein Spaß. Das ist auch alles andere als leicht. Das ist sehr schwierig. Aber Gott hat gesagt, er ist der Vater der Witwen und Weisen. Diese Zusage gibt es für vollständige Familien nicht. Und deswegen ist immer die Frage, was wollen wir sehen? Wem wollen wir zuhören? Was wollen wir glauben? Für jegliches Problem in unserem Leben gibt es 1000 Ratgeber, die alle wissen, was zu tun oder zu lassen ist. Aber die eigentlich wichtige Frage ist, was hat Gott dazu? Und er hat seinen eigenen Plan, wie und mit wem er redet. Die Jünger waren wegen ihrer Nachfolge, hinter Jesus, oft unter Druck von anderen, von ihren Volksgenossen, immer unter Druck. Die haben auch nicht immer alles richtig gemacht. Jesus selber war manchmal richtig frustriert über ihren Unglauben. Aber mit ihnen hat er geredet. Er redet auch mit uns, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Menschen, die er als Propheten oder Lehrer in die Gemeinde gesetzt hat. Es ist mehr, als gar nicht von ihm was zu hören. Aber es ist auch noch nicht alles, weil Hören und das Wort Annehmen und Tun tatsächlich auch noch unterschiedliche Schritte sind. Und sogar unter seinen Jüngern gab es welche, die zwar gehört, aber nicht getan haben.
Also, hat er da wenig schon?
Das, was er hier als erstes sagt, hütet euch vor der Heuchelei. Was kann man daraus lernen? Was kann man daraus lernen, aus dieser Anrede?
Dass nicht jeder, der Gottes Wort in den Mund nimmt, auch automatisch gehört werden sollte. Also, dass man aufpassen muss, dass man nicht einfach nur auf Gerede wird. Also,
ich finde was Wichtigeres. Das ist nicht eine Warnung vor Menschen, sondern es ist vor allem die Information, dass Gott behütet vor vielen Schwierigkeiten. Wir haben eine Menge Bibelverse, wo das Wort dran vorkommt. Der Herr behütet deinen Eingang und deinen Ausgang von Wundern bis in Ewigkeit. Oder der dich behütet, schläft nicht. Aber vor Heuchelei behütet nicht Gott, da müssen wir uns behüten. Nochmal, bitte die Bibel so unvoreingenommen zu lesen, ohne dass wir unser Denken von vornherein schon so eng machen, dass uns diese wichtigen Informationen nicht immer entgehen. Die meisten Menschen lesen die Bibel mit so einer Voreinstellung, also irgendwann mal gehört haben oder was sie denken, was biblische Lehre ist. Das sind die wichtigsten Informationen dabei. Das ist eine Sache. Hütet euch, heißt Gott behütet vor vielen Dingen, aber nicht für euch allein.
Meine Frage. Ja. Kann man das mit meiner Erfahrung gleichsetzen? Mein Ehemann, der ja Jesus in den höchsten Tönen lobt und auf der ganzen, überall erzählt, aber sein Lebensstil ist nicht dem ausgerichtet und gerade dieses große Loben, das war das, was mich an ihm gefesselt hat. Und in der Ehe habe ich denn eigentlich gemerkt, dass da völlig gegensätzlich, ich habe mich ja auch auf vieles mit eingelassen. Ich habe mich selbst auch geblendet, bin selbst den Weg dann abgeirrt und wenn man jetzt sieht, sein Lebensstil hat das eigentlich bewiesen.
Die Warnung vor den Pharisäern, sagt Jesus ja an anderen Stellen, ist die Warnung vor der Haltung, alles Gute oder scheinbar Gute in die Öffentlichkeit zu ziehen. Also Heuchelei ist nicht nur, dass man bestimmte Dinge versteckt, sondern vielmehr, dass man versucht, alles Gute zu in den Vordergrund zu bringen. Jesus sagt in diesem Zusammenhang und am Beispiel, also im Gegensatz zu den zu der Haltung der Pharisäer, dass wir nicht alle Spenden ausrufen sollen, nicht alle Gebete in der Öffentlichkeit machen, nicht das Gute so wie ein Plakat mit uns herumtragen. In der Welt gilt eine Regel, die sagt, tue Gutes und rede darüber. Jesus sagt, wenn du jemanden hilfst, dann mach das im Verborgenen. Und Gott, der das Verborgene sieht, wird dir seinen Lohn geben. Diese menschliche Regel sollte man natürlich nicht umdrehen und sagen, okay, wenn die Ungläubigen Gutes tun und darüber reden, und dann ist es falsch, dann muss ich also Böses tun und darüber reden. Das ist nun nicht gemeint. Natürlich sollen wir Gutes tun, aber gerade das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber das, was Jesus hier sagt, es wird, Gott selber wird dafür sorgen, dass es öffentlich wird. Das ist, als ob man einen Samen ausstreut. Und das wird dann weiter wachsen. Und haben einige gemerkt, dass ich am Anfang des Gottesdienstes noch mit dem Telefon unterwegs war. Die allerersten, die hier in der Gemeinde gläubig geworden sind, merken uns, ich wäre das. Schon so lange her, dass man es fast vergessen hat. Das war mehr als Passberg. Mein erster Übersetzer. Der ist kurz nachdem er gläubig geworden ist, ganz schwer krank geworden. Hatte Krebs im Endstadium schon mit Metastasen. Und seine Frau hat diesen Weg, weil er als einziger den Weg zu Jesus gewählt hat, ganz blockiert und gesagt, nie will sie ihren Gott verlassen. Nichts mit diesem Unreinen jetzt. Aber in dem halben Jahr etwa, wo er hat er natürlich davon zu Hause ein bisschen erzählt. Sie hat gesehen, wie sich sein Leben verändert hat. Und als die ganzen Opfer und Gebete zu Allah nichts gebracht haben, hat sie irgendwann gesagt, Jesus Christus, wenn das dich wirklich gibt und wenn das stimmt, was mein Mann erzählt, dann bitte ich, dass du ihn wieder gesund machst. Dann will ich den nachfolgen. Und Gott hat das wirklich gemacht. Ohne Operation, ohne irgendwelche. Sie hat ihr Wort gehalten und folgt ihm nach. Das war die Familie, die bei dem Interview beim Bundesamt nach 20 Minuten der Entscheider gesagt hat, Schluss, ich habe verstanden, Sie wissen viel mehr als die Bibel als ich. Was soll ich denn nachfragen? Wir haben jetzt die letzten Leute, die sind lang weggezogen und wir haben längere Zeit keinen Kontakt gehabt. Aber jetzt haben sie angefragt, macht er noch die Arbeit mit Flüchtlingen? Natürlich kann ich Leute, die in Schwierigkeiten sind, vermitteln. Ja, aber jetzt bin ich im Gottesdienst. Ich schreibe, heute früh war ich im Gottesdienst, Halleluja. Ich sage das als Beispiel. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir sein Wort ernst nehmen, dann wird ein Samen ausgestreut. Dann muss ich keine Werbung für mich machen oder für die Gemeinde oder Menschen überzeugen, dass sie diesen Weg gehen sollen. Dann sorgt Gott dafür, dass sein Leben geht und neues Leben. Dann macht ihr das zu seiner Zeit. Ich sage aber euch jetzt hier, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu gehen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Wer nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt, so fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als eine Sperrige. Zweimal wird uns in diesen wenigen Versen gesagt, fürchtet euch nicht. Und einmal wird gesagt, fürchtet. Was? Was sollen wir fürchten?
Von Gott.
Nicht etwas, sondern jemanden. Und zwar jemanden anderen als uns. Furcht ist immer auf eine Person fürchten. Wenn wir uns fürchten. Wir denken zwar immer, wir fürchten in der Sache, aber wir fürchten uns. Das heißt, wir stellen uns an die höchste Stelle. Fürchtet den. Fürchtet ihn. Das ist ganz was anderes. Warum?
Wenn ich Angst vor etwas habe, dann hat das ja mehr Macht als Gott. Und dann stelle ich nämlich Gott unter dem, was mir Angst macht.
Und das ist über Gott.
Ja.
Sagen wir mal so rum. Genau. Das ist richtig. Furcht hat ganz viel mit Macht zu tun. Furcht ist immer Begegnung mit Größe. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Gottes Furcht ist das Beeindrucktsein von seiner Größe. Wenn wir etwas anderes mehr fürchten als ihn, dann bedeutet das, wir geben einem anderen eine größere Macht als Gott. Der größte Gegensatz ist Menschenfurcht. Aber auch wenn wir uns fürchten, egal wovor, stellen wir uns selber an die Stelle Gottes. Deswegen musst du dafür. Wie Jesus redet, ist wieder ganz ungewöhnlich. Er redet nicht so, wie wir das erwarten würden. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch körperlich beschädigen. Ich bin jetzt in den letzten Tagen ganz viel damit konfrontiert, dass Menschen, die gläubig geworden sind, in einer heftigen Furcht gefangen sind, nämlich dass ihre Hinwendung zu Jesus nicht ausreicht, um Asyl zu kriegen und vor Abschiebung geschützt zu sein oder vielleicht tatsächlich auch wieder abgeschoben zu sein. Zu werden. Und wir haben seit kurzem Kontakt zu abgeschobenen Christen in Afghanistan. Und meine wichtigste Aufgabe ist, den Kontakt so zu halten, dass diese Furcht weggeht. Wir müssen nicht unvorsichtig oder dumm sein und uns selber in Gefahr bringen. Aber wenn solcher Weg für jemanden ist, dann hat Gott trotzdem die Kontrolle. Einige, die schon lange dabei sind, wissen, dass ich etwa vor 7 Jahren gesagt habe, so Gott will, in 10 Jahren gehen wir mit den gläubig Gebauten zurück nach Afghanistan und verkündigen, dass es ihnen geht. Und meine eigene Vorstellung war, dass man da vielleicht die Touristen hinreist und dann offen evangelisieren kann. Aber ich merke, dass Gott dieses Wort längst vollzieht. Und dass die in 2, 3 Jahren dort das Evangelium verkündigen, schon zurückgebracht werden und verbunden sind. Und wir suchen jetzt, welche Türen Gott auftut, wie das weitergeht. Und ich beobachte im Moment, ist das zuerst innerhalb der Familie. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten. Fürchtet den, der nach dem Töten geheilt hat. Die Macht von Menschen ist spätestens dann zu Ende, wenn jemand tot ist. Die Macht Gottes nicht. Das kann man einmal sehen bei Jesus Christus, dass er ihn als den Toten wieder zurückgeholt hat. Das können wir sehen bei den Heiligen, die nach dem Tod in die Gegenwart Gottes gegangen sind. Und das können wir sehen an dem Beispiel, die Jesus selber erzählen, an denen, die nach dem Tod an den Ort der Qual gegangen sind. Die Macht von Menschen ist mit dem Tod beendet. Die Macht Gottes nicht. Deswegen müssen wir ihn mehr fürchten. Und eine letzte Sache. Ich will viel zu diesem Text zu sagen. Ich verkürze das ein Stück. Ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Die ähnliche Situation wie vorneweg am Anfang des Kapitels. Am Anfang von Kapitel 12 lesen wir von Tausenden, die zu Jesus kommen in der Erwartung, dass er was ganz Bestimmtes macht. Aber sie sagen nicht ihre Erwartung, die merken nur, er macht ganz was anderes. Hier haben wir ein zweites Beispiel.
Dass jemand sogar sagt, was er möchte, trotzdem nicht kriegt, was er will.
Auch das wird häufig in Gemeinden anders und falsch gelehrt. Da greift man einzelne Verse raus und dann sagt man entweder, du brauchst gar nicht zu sagen, was Gott will, der weiß sowieso unsere Bedürfnisse, du musst nur nett sein und am besten gute Spende geben, dann macht er schon, was du willst. Das stimmt. Woanders wird gesagt, wenn du sagst, was du willst und dabei Worte des Glaubens sprichst, spätestens dann macht Gott, was du willst. Der Mann wusste genau, was er wollte. Der hat es auch nicht an Ehrfurcht mangeln lassen. Er war auch nicht respektlos, sondern er sagt, Rabbi, Lehrer, sage meinem Bruder, was wir machen sollen. Ich denke, das war noch nicht mal was Ungerechtes. Der hat nicht gesagt, dass der Bruder mir das Erbe überlässt, sondern nur, dass er teilt. Menschlich gesehen, durchaus eine vernünftige und auch anständige Bitte. Trotzdem macht Jesus nicht, was er will. Warum?
Sie haben gesagt, dass Gott hat seinen Plan, die Pläne von Menschen ist nicht wichtig. Das ist der Antwort, oder?
In diesem Fall ist es, dass der Anspruch dieses Mannes durchaus gerechtfertigt ist, aber es ist nicht der Auftrag von Jesus Christus, für diese Art von Gerechtigkeit und Interessenausgleich auf der Erde zu sorgen. Warum nicht?
Warum? Er sagt, dass diese Beispiele mit anderen Beispielen zusammen, das war gerecht von ihm rausgekommen und unsere Bitte ist auch gerecht, dass unser Land wieder...
Richtig, und deswegen wird diese Bitte auch nicht erhört. Ich sage warum. Weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Weil unser Erbe im Himmel ist. Und deswegen wird Gott eine Menge an, ich sage das mal so, nutzlosen Gebeten einfach nicht erhören. Und nutzlos nenne ich alle die Dinge, die uns mit unserem Denken und Fühlen auf der Erde fesseln. Ich bin sicher, manche Leute werden deswegen enttäuscht sein, weil dieser Mann bestimmt nicht fröhlich war, dass er, obwohl er eine klare Bitte auch eine gerechte Sache erbeten hat, von Jesus negativ kriegt. Und ich sage das mal ganz praktisch. Asyl ist ein Menschenrecht, aber kein Gottesrecht. Wir können uns zwar dafür einsetzen, dass unsere Menschenrechte gewahrt werden, aber wir können daraus nicht ableiten, dass wir im Gottesrecht auf solche Sachen. Und dass Gott diesen Wunsch oder diese Bitte auch erfüllt. Vielleicht hat er hier eine bessere Aufgabe für dich. Das hier nutzlose Leben in Deutschland zu führen, ein schwieriges, aber das Leben von tausenden Menschen veränderndes Aufgabe im Iran oder in Afghanistan. Das Leben von ganzen Völkern zum Ungeändert okay. Hängt auch an der Bereitschaft von Einzelnen, die Sache Gottes wichtiger zu nehmen als ihre. Um welchen Preis hat sich das Christentum in Europa ausgebreitet? Dass buchstäblich alle Verkündiger am Anfang dafür ihr Leben gelassen haben. Nicht 10, nicht 100, Zehntausende. Wir genießen heute, 1700 Jahre später ungefähr, diese Früchte. Aber der Glaube und der Gehorsam dieser Heiligen, dieser ersten 350 Jahre, die hier in Europa Jesus nachgefolgt sind, die haben den Samen gelegt für das, was wir heute noch genießen dürfen. Vielleicht hat der Gott diesen Plan verwendet. Ich rede heute so ruhig über diese Sache, weil ich am Anfang meines Christseins, vor 20 Jahren, da war ich 3 Jahre auf dem Weg mit Jesus, genau diese Entscheidung getroffen habe. Hat mich in eine Situation gestellt, wo er mich fragt, wenn ich ihm nachfolge, dann ist der normale Preis der meines Lebens. Wenn man das verstanden hat, ist das kein Spaß oder keine Begeisterung, dass man sagt, jawohl, hier bin ich, sondern das war eine Entscheidung mit Furcht und Zittern. Und mit dieser Haltung ist nach und nach das Vertrauen zu ihm gewachsen und die Sicherheit, dass er alles in der Hand hat. Und ich wünschte, dass wir alle mit derselben Entschiedenheit auf diesem Weg sind und bleiben. Weil am Ende des Abschnitts die Frage steht, was nützt es, wenn jemand alles, was er möchte, gewinnt und dabei seine Seele einbüßt? Wenn jemand alles hat, was er sich vorstellt, aber dabei sein Leben verliert. Und damit ist das Ewige, unsere ewige Bestimmung gemeint. Und deswegen heißt es in Vers 21, so ist der, für sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Bezug auf Gott. Jesus, das ist unsere Bitte, dass wir mit dieser ganzen Entschiedenheit dir nachfolgen, bereit sind, alles dran zu geben, um deines Wortes und deines Namens und deines Heiliges willen. Amen. Amen.